herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Sonderausgabe von 040 Hamburg streng vertraulich ist zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 erschienen. Zu diesem Tag habe ich mit einem Dutzend Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kleiner und größerer Städte rund um Hamburg gesprochen, um mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man Politik da macht, wo Politik wirklich auf Wirklichkeit trifft, wie es ist, die Entscheidung aus Berlin umsetzen zu müssen, die Entscheidung aus den Hauptstädten umsetzen zu müssen, wie sich diese Menschen fühlen, ob sie sich gesehen fühlen, ob sie sich von den Medien vernünftig behandelt fühlen und so weiter und so fort. Es sind 12 wunderbare Gespräche geworden, die einen tiefen Blick in die Lebenswirklichkeit von Städten, in die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß dabei. Los geht's, 12 Gespräche. In dieser Folge habe ich zu Gast
Eckart Böge, 48 Jahre, Bürgermeister der schönen Stadt Ahrensburg.
Wunderbar. Und ich bin Lars Heider. Ich habe 12 Bürgermeister und Bürgermeister aus dem Umkreis von Hamburg zu Gast. Und als ich das zusammenstelle, habe ich gedacht, boah, hoffentlich wiederholt sich da nicht zu viel. Und das Interessante ist, es tut es nicht, weil jeder, und bei Herrn Böge ist es nicht anders, hat auch so in seiner Geschichte etwas, was die anderen nicht haben. Dazu kommen wir, denn Sie sind ursprünglich als Mitglied der SPD, richtig?
Das ist richtig,
in dieses Amt gekommen und sind inzwischen aber nicht mehr in der SPD. Und wir besprechen gleich so ein bisschen später, weil das auch mit einem riesigen Projekt in Ahrensburg zu tun hat, gleich, wie das gekommen ist. Erstmal muss man aber sagen, wenn ich mir in Lebenslauf so angucke, der Plan, Bürgermeister zu werden, war jetzt nicht ganz am Anfang angelegt und auch nicht mittendrin, oder?
Das ist vollkommen richtig. Das kam mit der Zeit und am Ende hätte ich vor einigen Jahren noch nicht gedacht, dass ich eines Tages als Bürgermeister hier sitze und so ein Gespräch führe.
Sie waren unter anderem mal Chefredakteur einer Studentenzeitung, also wir haben was gemeinsam, kann man sagen.
Genau, das ist auch gar kein Geheimnis, glaube ich. Ich wollte ursprünglich auch gerne mal Journalist werden und habe dann auf dem Weg eines Tages festgestellt, dass ich dafür vielleicht 2-3 Dinge nicht mitbringe, die es nach meinem Dafürhalten brauchte, um da auch beruflich erfolgreich zu sein.
Okay, was wäre das gewesen? Das ist interessant, weil können wir abgleichen, ob man das als Journalist eigentlich braucht, was Sie nicht hatten, was Sie glaubten nicht zu haben.
Also tatsächlich kann ich nicht besonders schnell schreiben.
Okay.
Also nicht im Sinne von Text aufs Papier bringen, sondern wirklich ja Stories, Reportagen oder Artikel zu formulieren. Da brauche ich unverhältnismäßig lange. Das geht mir auch heute mit meinen Instagram-Beiträgen immer noch so. Manchmal macht sich meine Frau da ein bisschen lustig drüber. Die kann das schneller.
Machen Sie das selber?
Ja, genau. Und das Zweite ist wirklich, dass ich glaube, das kommt ja immer auch drauf an, was für eine Art von Journalismus man machen möchte. Aber ich hatte natürlich anfangs so als Jugendlicher, ich habe in der 5. Klasse angefangen mit Schülerzeitung. Und da hat man halt so die ganz großen Träume. Also entweder Magazin oder sowas wie Zeitdossier und Reportagen und ich glaube, das, was man da persönlich auch aufbringen und einbringen muss, habe ich für mich auch erkannt, da bin ich nicht bereit für.
Wobei man ja sagen muss, Sie sind in Bonn groß geworden oder sind und das ist ja, da stellt man sich vor, in der Zeit, das war Jahrgang, welcher Jahrgang sind Sie?
78.
Eine hochpolitische Stadt, nach wie vor noch. Und ich weiß nicht, wie das heute ist, wahrscheinlich immer noch so. Und dann neigt man doch dazu, irgendwie ein politisches Amt sich zu interessieren. Oder ein journalistisches, also irgendwas, wo es um die Gesellschaft, um Politik geht, das liegt schon nahe. Sie sind dann aber Mathematiker geworden.
Ja, aber ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, auf das, was Sie meinten, wenn man in Bonn groß wird und dieses politische Interesse. Es ist tatsächlich so, der Wunsch, Journalist zu werden, war damals auch so groß, dass ich war immer politisch interessiert, aber habe lange Zeit mich auch bewusst dafür entschieden, nicht Mitglied einer politischen Partei zu werden, weil ich fand, das passt dann nicht, wenn man diesen Berufswunsch auch verfolgt. Und da kann man viel erzählen, wie das war, weil für mich ist zum Beispiel der Wahlkampf 1998, Helmut Kohl wurde abgelöst. Ich habe damals in Bonn in der Stadt bei der SPD-Baracke quasi mitgefeiert, weil ich mich so weit schon politisch eingebracht hatte, dass ich den politischen Wechsel damals gut fand und unterstützt habe. Ja, klar, da wird man quasi mit der Luft politisiert. Aber ursprünglich war eben dann die Tendenz eher Richtung Journalismus. Ich habe mich sogar auch mal für ein Volontariat noch beworben. Aber offensichtlich hat das nicht funktioniert und war am Ende auch ganz gut so.
Wie ist es jetzt, wenn Sie, das ist ja interessant, wir machen es zum Tag des Lokaljournalismus, wenn Sie jetzt auf der anderen Seite sind und relativ viel mit Journalisten zu tun haben? denken sie manchmal, ach, das hätte ich anders gemacht, das hätte ich besser gemacht, das hätte ich schlechter gemacht. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Verschiedene Varianten gibt's da.
Nein, ich freue mich grundsätzlich, wenn die Gespräche mit Journalisten noch stattfinden, weil das ja, muss man ehrlicherweise sagen, auch ganz schön abgenommen hat. Und ich glaube, dass ich aus der früheren Geschichte oder dem, was ich mal werden wollte, ein sehr großes Verständnis dafür mitbringe und vielleicht auch anders mit kritischen Fragen, kritischer Berichterstattung umgehe, weil ich finde, das ist eine ganz zentrale Funktion des Journalismus auch. Also man muss nicht immer nur über Schlechte reden, das tut auch der Gesellschaft nicht gut, aber die kritischen Fragen, die kritische Begleitung, das gehört dazu und ich halte das aus Überzeugung für einen ganz wichtigen Punkt. Deswegen bin ich da vielleicht, ärgert mich vielleicht auch manchmal, wenn jemand die Finger in die Wunde legt, aber entspannter im Umgangs oder finde das auch wirklich wichtig.
Das Interessante ist ja, das haben wir in dieser Podcast-Reihe, man kann sich ja diese verschiedenen Podcasts alle anhören, die sind alle jetzt schon online, wir haben sie an einem Tag online gestellt, darüber diskutiert und würde ich auch gerne mit Ihnen natürlich teilen, warum ist das eigentlich so? Warum ist sozusagen die Berichterstattung über Politik, das ist ja de facto so in den vergangenen Jahren weniger geworden, nicht nur über Lokalpolitik, nicht nur beim Hamburger Abendblatt, sondern auch in anderen Medien. Und dann liegt man ja immer schnell nahe und sagt, ja, das liegt daran, den Medien geht's nicht so gut, deshalb sind weniger Leute da und diese wenigen Leute können halt nicht mehr so viel berichten wie früher. Und ich habe auch den Kolleginnen und Kollegen gesagt, das stimmt nicht. Das Thema ist ein ganz anderes und das betrifft uns beide. Wir können, seit wir stark digital sind, ja sehen, was die Menschen lesen. Und da stellen wir fest, und es betrifft nicht nur die Lokalpolitik, aber auch die Lokalpolitik, auch die Hamburger Politik, auch die Bundespolitik, dass das Interesse an politischen Themen, insbesondere wenn sie ein bisschen komplexer sind und einen jetzt vielleicht nicht unmittelbar betreffen, sehr gering ist. Das ist etwas, wo wir beide sagen, das hätten wir gern anders. Wir hätten gern, dass sich Menschen so wie Sie und ich, die sich rund um den Tag mit Politik beschäftigen und eigentlich nichts Schöneres sich vorstellen können, dass das andere Menschen auch tun. Aber für uns ist die Feststellung, dass das Interesse einfach nicht da ist. Egal, wie viel man den Leuten anbietet, das wussten wir früher nicht. Wenn Sie jetzt von mir diesen Befund holen, wie denken Sie darüber?
Ich glaube, es war früher nicht anders. Also da würde ich tatsächlich gerne einmal kurz auf die Studentenzeitung zurückkommen. Unbedingt. Weil das damals meine Philosophie war, ich kann den Leuten jetzt nicht 2-3 Seiten über Hochschulpolitik zumuten. Mhm. Das liest eh keiner. Mhm. Sondern ich habe da immer versucht, dass man ansprechendes Blatt hat, wo die Leute mehr oder weniger beim Durchblättern drüber stolpern und die halbe Seite oder Seite dann doch mal mitlesen. Mhm. Und heute wird es natürlich eben viel transparenter über die digitale Nachverfolgbarkeit und die Algorithmen bestärken das noch. Also dieser Effekt, ich glaube, das ist wirklich das Tragische daran, dass wir vom Papier weggehen, weil der Effekt, ich blätter mal was durch und hätte ich mir vielleicht selbst nicht angeschaut, aber ich bin nun mal auf der Seite, dann lese ich das auch noch.
Oder ich entdecke etwas, wo ich gar nicht wusste, dass mich das interessiert.
Genau. Und dieser Effekt verschwindet natürlich total. Und deswegen glaube ich, das Interesse ist gar nicht so anders, aber früher hat man den Leuten das noch, die sind da noch drüber gestolpert und haben sich in dem Zusammenhang und natürlich ist das ja auch so, dass man, wenn man eine gedruckte Zeitung zusammengestellt hat, eben da ja auch eine Redaktion ist, die auch noch gewichten kann nach Wichtigkeit, Bedeutung und sowas. Heute suchen die Leute sich das komplett selber aus und dann ist, glaube ich, das, wie es immer war, Blaulichtthemen, Kriminalität, Skandale, Polarisierung. Und das ist natürlich nicht nur für den Journalismus, sondern auch für die Gesellschaft eben schwierig.
Total. Also finde ich, da haben Sie einen sehr guten Punkt, weil natürlich einerseits geht das weg, was früher das Besondere bei der Zeitung war, dass man eben Sachen sah, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt, dass man sie auch nicht gesucht hat. Und zweitens haben Sie natürlich auch recht, wenn man auf eine Homepage geht, da ist halt alles gleichgewichtet. Man hat nicht den Eindruck, das ist jetzt wichtiger oder das ist jetzt irgendwie unwichtiger. Ist ein Problem, vor dem wir stehen und wie ist das zu lösen? Schwierig, weil was Sie eben gesagt haben, stimmt ja auch nicht. Ja, Blaulichtthemen, also Polizeimeldungen, Polizeigeschichten, Unfälle, Verbrechen funktionieren. Es funktioniert aber natürlich auch bei uns zumindest alles zum Thema Immobilien. Also wenn in Ahrensburg ein neues Bebauungsgebiet ausgewiesen wird, wenn neue Wohnungen da sind, dann ist das immer ein Riesenthema. Das ganze Thema rund um den Schulneubau bei Ihnen, um die Campusschule, natürlich ist das ein Riesenthema. Aber es sind diese klassischen Themen, weil ich gesagt habe, unmittelbare Bezug, ne? Also, wenn Sie da mit dem Haushalt kommen, wo man denkt, boah, ist wichtig, auch sich einmal damit zu beschäftigen, mit so einem Haushalt.
dann merken sie, das hat mit Arnsburg nichts zu tun, wenn sie über den Hamburger Haushalt berichten oder den Bundeshaushalt, es liest halt leider keiner. Und dann kommt noch hinzu, dass viele Leute natürlich, was früher auch möglich war, aber vielleicht nicht so viel gemacht wurde, dann die Überschriften lesen und aus den Überschriften denken, sie wüssten jetzt alles. Passiert auch nicht. Und führt euch dazu, bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, dass man manchmal den Eindruck hat, wenn man mit Menschen spricht, dass man über unterschiedliche Dinge spricht, weil der Informationsstand ein so unterschiedlicher ist. Geht Ihnen das auch so? Sie stecken ja noch tiefer drin als ich.
Ja, ich würde sagen, das ist global ja so ein Phänomen von Kommunikation, dass man oft denkt, man spricht über das Gleiche, aber eigentlich meint doch jeder was anderes. Ja, ich finde es grundsätzlich wirklich schwierig, weil man sehr weit ausholen muss, wenn man ein Thema erklärt, weil man überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass Leute da ein paar Grundinformationen haben, und im Zweifelsfall ist es dann auch schwierig, da sich auseinanderzusetzen mit, weil man dann eine sehr, sehr lange Geschichte erzählen muss, und so viel Zeit bringen die Leute dann auch nicht unbedingt mit. Auf der anderen Seite, ich mache schon die Erfahrung, dass da muss eben Interesse da sein, und wenn die Leute Fragen stellen und es kommt zu direkten Gesprächen, dann ist es oft auch so, dass die Leute wirklich auch zuhören, wenn man die Dinge dann gut erklärt und dann auch bereit sind, das zumindest aufzunehmen, ja, ob sie dann ihre Meinung ändern oder ob sie dann sagen, ja, da haben sie ja vollkommen recht, das andere. Aber nur kann ich ja nicht mit 35.000 Bürgern beispielsweise ins direkte Gespräch gehen.
So viel eben in Arnsburg, genau.
Und die Vermittlerrolle der klassischen Tageszeitung, die fällt weg, und das ist das Problem. Also ich glaube, im direkten Umgang ist das auch alles in Ordnung, da kann man auch gut kommunizieren, aber die Plattform, die man vorher hatte, ist in der Form nicht mehr da.
Und dazu muss man sagen, sie ist ja noch da, sie wird natürlich anders genutzt, und das ist das, wir haben das zum Tag des Lokaljournalismus, haben wir auf der Titelseite des Hamburger Abends, also auf der Papierausgabe, einfach mal, glaube ich, hieß es, wir wollten nur mal Danke sagen, weil klar ist, diese Funktion, die die Tageszeitung immer noch hat, zum Glück, die haben natürlich nur, wenn Menschen uns kaufen und lesen. Logisch, ja. Wenn das nicht so ist, dann haben wir ein Problem. Mich würde noch interessieren, weil ich da eine immer interessante Erfahrung mache, wie sehr erreichen Sie die Menschen auf der Sachebene? Es ist ja ganz oft so, wenn sich wahrscheinlich bei Ihnen und bei uns Menschen melden, dann sind die, es ist oft sehr erregt. Also es ist irgendwas passiert, was sie wütend macht. Wir hatten das jetzt, hatte ich gerade aktuell ein Interview mit Luisa Neubauer gemacht, und haben sich die Leute sehr aufgeregt irgendwie, das, was Luisa Neubauer über die Hamburger Olympia-Bewerbung gesagt hat. Und dann ist es ganz schwer, sozusagen auf die Sachebene zurückzukommen, weil die sind auf der Emotionsebene. Ist das bei Ihnen auch so, oder passiert das, was ja viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen erzählen, wenn dann der Bürgermeister da ist, ist der Respekt vor dem Amt dann doch noch so groß, dass man sich zusammennimmt und mit dem Bürgermeister immer versucht, vernünftig, ruhig und sachlich zu reden?
Ich habe insgesamt den Eindruck, dass die Leute schon auch noch vernünftig, ruhig und sachlich reden. Also das ist, muss ich auch sagen, ich bin jetzt gut 4 Jahre, ja tatsächlich übermorgen 4 Jahre im Amt. Und ich habe ganz wenig wirklich negative Erfahrungen gemacht in der Zeit, weil die Leute, selbst wenn sie verärgert sind, das noch in einem annehmbaren Ton vortragen, also einem, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt noch eine Basis, auf der man wirklich auch miteinander im Gespräch sein kann. Und bei Veranstaltungen auch, klar, muss man sich da mal was anhören, aber das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn es ums direkte Gespräch geht, aber auch bei größeren Veranstaltungen, es ist schon noch die Bereitschaft da, mit einem Bürgermeister ins Gespräch zu gehen. Ob danach alle glücklich rausgehen, das wage ich zu bezweifeln, aber das funktioniert nach meiner Erfahrung schon auch noch relativ gut.
Hängt auch damit zusammen, dass Sie Bürgermeister von Arnsburg sind. Ich will nicht sagen, das ist, also, aber es gibt deutlich sehr, sehr viele Städte, die deutlich mehr Probleme haben und die auch, wo auch ganz andere Menschen leben, und so, kann man das so sagen? Dass Arnsburg, also
ich finde das ja immer schwierig, weil auch so unter Bürgermeistern oder unter Städten sich jetzt so zu vergleichen. Aber das ist schon meine, das ist schon meine Wahrnehmung, dass es uns grundsätzlich sehr gut geht, dass wir eine Stadt sind, die auch wirklich viele Probleme nicht hat, die anderen natürlich mit sich bringen, und die Basis in vielerlei Hinsicht einfach eine deutlich bessere ist. Also das. Ja,
das stimmt. Wie sind Sie Bürgermeister geworden? Ich habe gesagt, Mathematiker, dann sind Sie nach Hamburg gekommen, haben hier, glaube ich, in der Energiewirtschaft gearbeitet, haben sich dann wahrscheinlich schon in Arnsburg gelebt, das klingt so, und haben sich dann in der Politik da engagiert für die SPD. Aber das ist ja noch ein Schritt, dann zu sagen, okay, und jetzt werde ich Hauptamtlicher. Wir sprechen gerne darüber, ob Sie sagen würden, Sie sind überhaupt Berufspolitiker. Ich habe gelernt, Bürgermeister bezeichnen sich vielleicht gar nicht als Politiker, als Berufspolitiker. Es ist irgendwas dazwischen. Aber erzählen Sie erstmal, wie es bei Ihnen dazu gekommen ist, dass Sie dann gesagt haben, okay, ich kann mir das vorstellen, ich kandidiere vor 4 Jahren.
Ja, ich, Sie haben das richtig vermutet. Wir sind beruflich in Hamburg gelandet und dann von Anfang an in Ahrensburg gewohnt. Da gibt's eine sehr gute Bahnanbindung und so.
Müssen wir nochmal sagen, wie schnell das ist, ne? Wie viel ist das? Wie viel sind das jetzt?
Es kommt drauf an, mit dem Regionalexpress unter 20 Minuten. Unter 20 Minuten. Also ich hätte es mir tatsächlich lange Zeit überhaupt nicht vorstellen können, weil meine berufliche Karriere sehr international gestartet ist. Ich habe tatsächlich hier um die Ecke in der Willy-Brandt-Straße damals bei Vattenfall angefangen. Da war der Handelsbereich von Vattenfall war da. Und das war ein sehr internationales Umfeld und das hat mir immer gefallen. Und ich habe gedacht, ich möchte niemals für ein deutsches Unternehmen arbeiten. Danach bin ich zu einem Energieversorger gegangen, der eher auf Deutschland fokussiert war. Und dann bin ich plötzlich Bürgermeister meiner Stadt geworden. Also der lokale Aktionsradius hat sich deutlich verringert. Wie kam das? Ich habe 2015, als es ja wirklich schon politisch sich große Umbrüche angedeutet.
Wir erinnern uns alle nochmal kurz, ne? Flüchtlingswelle, wir schaffen das.
Ja, das war weniger der Punkt. Es war die Trump wird das erste Mal gewählt oder steht zur Debatte, die AfD taucht das erste Mal nennenswert auf und man merkt so, die Polarisierung steigt. Also es war nicht das Flüchtlingsthema, was Sie angesprochen haben, per se, sondern wirklich auch so. Und ich habe dann gesagt, Demokratie lebt nun mal vom Mitmachen. War da schon längere Zeit SPD-Mitglied und habe dann einfach vor Ort gesagt, ich will hier gar nichts groß werden, sondern ich möchte einfach, dass es eine lebendige, sichtbare sozialdemokratische Partei vor Ort gibt. Und wie das dann so kommt, wenn jemand sich meldet, dann ist man gleich verhaftet. Und insofern bin ich in den Vorstand gekommen, Ortsvereinsvorsitzender geworden. Und dann, das klingt immer so komisch, aber es war tatsächlich eigentlich ungewollt in die Kommunalpolitik, weil wir eine Liste aufgestellt haben, da hatte ich mich auf den unwahrscheinlichsten Wahlkreis setzen lassen, damit der besetzt ist. Und dann sind aber von einigen der Fraktionsmitglieder, die Leute sind relativ früh, weil das eine hohe Belastung ist, Kommunalpolitik und Familie und Beruf und so in der mittleren Lebensphase, sind einige weggefallen und da habe ich gesagt, gut, dann kann ich den Rest nicht alleine lassen. Und dann bin ich bürgerliches Mitglied geworden in der Fraktion, auch weil mich zwei Themen interessiert hatten, unser kommunales Schwimmbad und unsere Städtepartnerschaften, und bin in den Finanzausschuss gegangen. So, dann war ich drin und habe natürlich über die Arbeit in der Fraktion auch viel mitbekommen, wo aus meiner Sicht Dinge einfach nicht gut gelaufen sind. Und da könnte ich jetzt ins Detail einsteigen, aber ich glaube, das ist nicht so der spannende Punkt. Für mich war dann aber einfach, hat sich das so ergeben, dass ich gedacht habe, ich glaube, mit dem, was ich so mitbringe, eben nicht mit der klassischen Verwaltungskarriere, die man auch braucht, die mir natürlich in der täglichen Amtsführung sehr, sehr viel hilft, aber da gibt's halt ja auch viele Verwaltungsexperten in so einem Rathaus, so dass ich mit der Perspektive A, von wirklich außen, beruflich ganz anderer Hintergrund, mit meiner Persönlichkeit, weil ich mir zugetraut habe, auch Brücken zu bauen, mit der Ausdauer, die ich mitbringe, und das braucht man als Bürgermeister wirklich. Und zusätzlich auch mit dem Blick aus der Kommunalpolitik heraus, da gut wirken kann, weil das nämlich eine große Herausforderung ist, so Verwaltung und Kommunalpolitik, auch wenn das ja eine Selbstverwaltung ist auf Ebene einer Kommune und eigentlich eine Verwaltung darstellt. Aber da gibt's halt unterschiedliche Perspektiven, und das zu überbrücken und das zusammenzubringen und damit die Stadt, in der ich lebe, die eine ganz tolle Ausgangsbasis hat, die voranzubringen, das waren so die Punkte, die mich angetrieben haben zu sagen, ich probiere das jetzt. Und es war auch eine Lebensphase, das sage ich auch ganz ehrlich, wo es für mich auch eine bewusste Entscheidung war, mal was Neues zu probieren, mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn ich das nicht da gemacht hätte, dann in einem anderen Bereich. Gut, und dann war der Wahlkampf erfolgreich und jetzt bin ich seit 4 Jahren fast Bürgermeister.
Und das Interessante ist, alle Ihre Kolleginnen und Kollegen erzählen, in dem Moment, wo so ein Bürgermeister ist, ob man in einer Partei ist oder nicht automatisch alles in einer Partei, da ist man dann so ein bisschen, versucht man überparteilich zu sein. Ne? Man versucht überparteilich zu sein und zu sagen, so, ich bin jetzt nicht mehr irgendwie hier für die SPD, für die Grünen. Sie sind, und das sind, deshalb sind Sie auch etwas Besonderes, Sie sind in der Partei, zunächst in der Partei geblieben, Aber dann, und darüber wollen wir gleich mal sprechen, Sie haben dann tatsächlich die Partei während dieser Amtszeit verlassen und sind jetzt parteiloser Bürgermeister und werden auch in die nächste Wahl, die ist nächstes Jahr? Wann ist die nächste Wahl? Ja.
Voraussichtlich, der Termin steht noch nicht Ende nächsten Jahres.
So, werden dann als Parteiloser in diese Wahl gehen, richtig? Und wir müssen natürlich einmal erklären, was ist da, also ich könnte es auch erklären, aber es ist natürlich, Sie können es besser erklären, was ist passiert, dass Sie tatsächlich dann gesagt haben, ich trete mitten in meiner Amtsperiode aus der Partei aus, der ich ja auch so ein bisschen mit zu verdanken habe, ne? Das ist immer eine Zweisamkeit, Bürgermeister zu werden.
Ja, das ist kein einfaches Thema. Genau. Und das ist genau das, wo wir vorhin beim Thema die Journalisten fragen, die sind ja vollkommen richtig an der Stelle und das ist ja auch erklärungsbedürftig und letztlich muss ich mich dafür öffentlich ja auch erklären, weil genau wie Sie sagen, ich bin als Sozialdemokrat und auch von der SPD Ahrensburg aufgestellt worden, als Bürgermeisterkandidat. Und wichtiger Punkt ist tatsächlich mit dem Eintritt ins Amt, das ist ein überparteiliches Amt und das war immer mein Anspruch und ich habe auch von Anfang an gesagt, ich möchte es eigentlich so ausführen, dass danach alle Parteien sagen, soll er mal weitermachen, einen besseren finden wir nicht. Mhm. Das war immer mein Anspruch. Ich habe aber auch gegenüber Parteien, die, wo ich wusste, dass es politische unterschiedliche Auffassungen gibt, immer gesagt, ich werde ja meine Auffassung dazu nicht ändern. Am Ende werden sie verstehen, wenn ich mich für 2, 3 Punkte einsetze, aber die Mehrheitsentscheidung zählt und die werde ich dann auch überparteilich und konsequent umsetzen, selbst wenn es eben nicht meine ist. Mhm. Das ist so einmal zum Grundverständnis. Und mit der SPD in Ahrensburg, wir haben ein großes Projekt, das Schulzentrum am Heimgarten. Da ist eine Gemeinschaftsschule und ein Gymnasium untergebracht und das ist ein Gebäude, knapp über 50 Jahre alt und es ist einfach marode in fast jeder Hinsicht. Mhm. Und wir haben vor vielen Jahren einen Prozess gestartet, nachdem die Feststellung war, okay, hier ist mit dem Brandschutz sind Dinge nicht in Ordnung, die Heizungen sind nicht in Ordnung, die Räume sind pädagogisch nicht mehr geeignet. Also es gibt Räume, die dürfte man heute nach neueren Richtlinien gar nicht mehr nutzen. Und sie ist zu klein. Also wir haben da jetzt schon, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie viele Container vorstehen. Weil
sind 1500 Schüler an der Schule, ne?
Noch nicht ganz, das ist die Prognose laut Schulentwicklungsplanung. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon die Container vor den Schulen stehen, weil wir mehr Schülerinnen und Schüler an den Schulen haben, plus G9, was dazu kommt, plus höhere Bedarfe, die man heute hat, durch Binnendifferenzierung und durch Inklusion und durch viel mehr Menschen, die in der Schule auch tätig sind. Das war eben der Ausgangspunkt. Und dann haben wir einen sehr partizipativen Prozess gestartet. Wir haben ein Architekturbüro beauftragt, die haben sich mit den Schulen unterhalten, die haben die Raumbedarf ermittelt. Also man hat erstmal gesagt, was brauchen wir? Also Sie merken schon, es wird eine längere Geschichte, aber das gehört einfach dazu. Und wir haben da natürlich auch die Politik eingebunden. Und wir haben dann Schritt für Schritt gesagt, okay, das sind die Bedarfe, die sich an eine zeitgemäße Schule ergeben, bei den Schülerbedarfen, bei den Herausforderungen, die Schule heute bedeutet. Und was gibt's für Möglichkeiten? Und haben uns sehr transparent angeschaut, okay, man saniert das Gebäude, man macht eine Teilsanierung, man macht dieses, jenes, solches. Und gemeinsam mit der Politik haben wir diese verschiedenen Varianten dann bewertet und sind am Ende zum Schluss gekommen, es hilft alles nichts. Wir bauen einmal auf dem komplett neu und reißen danach ab. Mhm. Und ich könnte jetzt, glaube, das ist jetzt nicht das Relevante, aber es gab gute Gründe, das genauso zu tun und wir hatten es gemeinsam entwickelt. Und am Ende ist natürlich bei der flächenmäßigen Dimension einer Schule für 1500 Schüler sind die Beträge, die daraus kommen, erschreckend. Mhm. Erst recht, nachdem sich ja die Baukosten seit 2020 um 40-50% erhöht haben. So, und dann stehen wir da und sagen, die Schule, die wir jetzt bauen wollen, die kostet mit allem drum und dran 115 Millionen Euro. Und das war ein Punkt, wo die SPD Ahrensburg gesagt hat, nein, das muss auch günstiger gehen und es gibt doch Alternativen. Mhm. Und wo ich gesagt habe, liebe Leute, wir haben hier einen Prozess gemacht, bei dem das als Ergebnis rauskommt und ich kann nicht am Ende dieses Prozesses sagen, nee, das will ich nicht. Das sind einfach die Fakten, das sind die Bedarfe, die da sind, das kostet am Ende so und so viel. Alles, was wir jetzt anders machen, kostet uns am Ende Zeit, die wir nicht haben, verschlimmert die Situation.
Vielleicht wird noch teurer, mit Sicherheit noch teurer.
Ja, also man kann, ne, die Glaskugel haben wir alle nicht, aber ich möchte das einmal greifbar machen. Wenn man jetzt eine Umplanung gemacht hätte, wir haben letztes Jahr den Spatenstich gemacht im Sommer. Wir sind jetzt dabei, der Rohbau ist ausgeschrieben, wir werden anfangen, da wirklich auch sichtbar zu bauen, haben schon viel Vorbereitung gemacht, die Geothermie ist in der Erde. Wenn wir jetzt letztes Jahr noch gesagt hätten, oh, wir machen nochmal neu, dann hätten wir 3 Jahre mindestens gebraucht, um wieder an den Punkt zu kommen, an dem wir eigentlich jetzt schon sind.
Und dann war Ihre Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt durch, ziehe das jetzt durch, und dann hat die SPD gesagt, aber nicht mit uns, und deshalb musste man sich dann sozusagen trennen?
Ja, man hätte nicht gemusst, aber für mich ist das schon eine schwierige Situation, wenn ich als Bürgermeister diesen Prozess begleitet habe und sagen kann an jeder Stelle, wir sind da sehr transparent gewesen und haben die Gründe dargestellt, und am Ende sagt dann die Partei, deren Mitglied ich zu dem Zeitpunkt war, nee, das glauben wir nicht, es muss anders gehen. Und ich sage, es ist aber genau der Weg aus den und den Gründen, die ich jetzt auch 2 Stunden ausführen könnte. Bei einem wichtigen Thema wie Bildung, dann erschüttert das schon die gemeinsame Basis. Und man muss aber auch ehrlich sein, wenn das jetzt wirklich alles andere ganz super gewesen wäre, wäre es zu diesem Schritt nicht gekommen. Aber an der Stelle ist das wirklich der Knackpunkt, wo man sagen kann, wenn das, was ich mit Überzeugung vertrete, so gar nicht anerkannt wird und es eine konträre Meinung dazu gibt, wie will man dann auch in die Zukunft da gemeinsam tätig sein?
Und ich bin mir sicher, dass in dem kleinen Einspieler, der gar nicht so klein ist, 3 Minuten haben Sie jetzt Zeit, mal was zu essen und zu trinken, nachdem wir so viel gesagt haben, dankenswerterweise. Es wird auch eine Rolle spielen. Wir hören uns mal an, was die Kollegen aus der Redaktion, die ja in Ahrensburg sitzt, über das schöne Ahrensburg sagen.
Wenn sich in einer Stadt wie Ahrensburg die Bahnhöfe Ahrensburg Ost und Ahrensburg West gar nicht wirklich im Osten und Westen der Stadt befinden, dann ist schon klar, hier ist nichts so wie in anderen Städten. Beide Bahnhöfe liegen südlich des Zentrums und sind nicht weit voneinander entfernt. Denn die Bahnverbindung ins nahe Hamburg gibt es schon seit 1921. Und damals war Ahrensburg eben noch viel kleiner. Heute hat die Stadt 35.000 Einwohner und große Pläne. 115 Millionen Euro soll der Bau der neuen Campusschule kosten. Es ist das größte Projekt, das sich die Stadt jemals vorgenommen hat. Ab 2029 wird die Schule Platz für 1500 Schülerinnen und Schüler bieten und das alte Schulzentrum ersetzen. Dafür verschuldet sich die Stadt bis ins Jahr 2070 hinein. Ob die Schule dann noch steht? Aber Gebäude, die können sie ja in Ahrensburg. Schließlich ist es eine Schlossstadt. Und das leuchtend weiße Ahrensburger Schloss, in dem einst der grüne Bogenschütze sein Unwesen trieb, steht da immerhin schon seit 440 Jahren. Es ist eines der schönsten Ausflugsziele im Norden. Direkt gegenüber der Marstall, Kulturzentrum und Heimat der Stadtverordnetenversammlung. Hier läuft Bürgermeister Eckhard Böge regelmäßig zur Hochform auf. Als die Politiker sein geliebtes Schulprojekt stoppen wollten, trat der Mathematiker kurzerhand aus Protest aus der SPD aus. Nach über 20 Jahren. Und als die Versammlung die Einkaufsmeile der Stadt, die Hamburger Straße, überplanen wollte, mehr Parkplätze, weniger Fußwege, da grätschte Böge dazwischen und erklärte die Versammlung kurzerhand für inkompetent. Vergeblich. Straßen, die können sie halt nicht in Ahrensburg. Nicht nur die Hamburger Straße ist ein ewiges Provisorium, auch am Verkehrsknotenpunkt Woldenhorn wird seit Monaten gebaut, weil da vor Jahrzehnten mal gepfuscht worden war. Auch mit dem Wohnungsbau ist es schwierig. Zwar durfte ein Investor teure Eigentumswohnungen errichten, auf die im Gegenzug versprochenen Sozialwohnungen und das neue Kino wartet die Stadt aber bisher vergeblich. Getoppt wird das alles noch vom Gezerre um den Flächennutzungsplan. Der aktuell gültige stammt von 1974 und ist noch von Hand gezeichnet. 15 Jahre lang haben sie versucht, einen neuen zu erstellen, stolze 350.000 Euro in das Projekt investiert. Vergeblich. Aber ist ja auch egal. Das Schloss findet man auch ohne Plan, alles andere ergibt sich. Ahrensburg, das steht für Lebensqualität. Viele junge Familien prägen das Stadtbild und ins nahe Hamburg fährt bald nicht nur die U-Bahn, sondern auch die neue S4. Und die kriegt dann ihren eigenen Bahnhof.
Sie haben einmal mit dem Kopf geschüttelt, dass sie die Stadtversammlung für inkompetent erklärt haben.
Genau, und das habe ich bestimmt nie getan.
Sie haben nur gesagt, was haben Sie genau gesagt? Machen wir nicht.
Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist, also das ist so ein Grunddilemma, das wir haben, dass es manchmal ja politische Wünsche gibt, wo man sagt, aus der Fachlichkeit heraus funktioniert es nicht oder es funktioniert so nicht. Und das ist so ein natürlicher Konflikt, der ist dann, der macht es uns manchmal schwer, da will ich kein Geheimnis draus machen. Aber das, ich würde mich wundern, wenn ich das so formuliert hätte. Da ging es vielmehr darum, dass die Auswirkungen eines Antrages nicht so verstanden wurden. Und da wird es dann eben schwierig, weil mir schon wichtig ist, dass die Leute auch verstehen, wenn sie einen Antrag stellen, was das für Auswirkungen hat. Und dann kann man nicht sagen, nee, die hat es nicht. Genau, aber deswegen habe ich mir den Kopf geschüttelt, weil ich, das wäre jetzt auch nicht der Umgang, den ich mit den Stadtverordneten pflegen möchte. Aber es ist ja ganz spannend. Ja. Ne? Wir sind ja beim Tag des Lokaljournalismus. Ja. Und das ist natürlich jetzt zum Thema, Sie haben da viele Punkte genannt. Mhm. Und das sind auch alles Punkte, über die kann man einzeln intensiv reden. Da ist die Darstellung vielleicht auch nicht immer so, wie sie wie die Realität ist. Und am Ende wurde gesagt, lebenswerte Stadt und vorher auch schön. Aber das nimmt natürlich unglaublich viel Raum ein. Wenn ich gucke, was wir in der Stadt alles machen und was wir Politik und Verwaltung gemeinsam geschaffen haben, dann verzerrt das natürlich auch so ein Bild. Und mir ist klar, dass kein Journalist schreibt, ja, in Ahrensburg ist alles schön. Und das ist jetzt auch nicht so eine spannende Geschichte. Aber wir erreichen unglaublich viel. Wir haben nicht nur ein Schulzentrum. Wir bauen momentan an 3 Grundschulen in Millionenbeträge. Mhm. Also gleichzeitig plus ein Schulzentrum. Das sind so Sachen. Wir haben eben auch eine, was die soziale Infrastruktur angeht, der Marstall ist genannt worden für den Kulturbereich. Wir haben 4 Jugendzentren. Wir haben eine Seniorenbegegnungsstätte. Und ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier eine Imagekampagne für Ahrensburg draus machen. Nur wir reden natürlich in der Öffentlichkeit viel über das, was nicht gelingt und viele Sachen, wo wir in den letzten Jahren auch gut zusammengekommen sind und gemeinsam was bewegt haben. Ausstattung unserer Feuerwehr kann sich, glaube ich, mit allen Feuerwehren in Schleswig-Holstein ganz gut messen. Das fällt dann ja doch gerne auch mal.
Wobei ich das gar nicht so sehe, weil ich würde zum Beispiel diesen Aspekt mit der Campusschule, also jetzt jemand, der sich jetzt nicht jetzt jeden Tag damit beschäftigt, sage ich, Mensch, das ist doch super. Ja, die bauen eine Schule für 115 Millionen Euro. Da ist ein Bürgermeister, der sagt, jawohl, das machen wir. Es ist zwar eigentlich ein bisschen teurer und riskiert damit sogar ein zerwürfendes, wie auch immer, auf jeden Fall ein Bruch mit seiner Partei, um das durchzusetzen. Das finde ich nicht schlimm. Und ansonsten ist es ja, glaube ich, so, dass irgendwie, es sind ja verschiedene Orte hier präsent gewesen, dass nämlich, wenn man über Ahrensburg spricht, es klingt ja so wie so eine Verlängerung der Walddörfer. Also man weiß, Ahrensburg ist per se, weiß man schon mal, dass Ahrensburg ein schöner Ort ist. Sie werden mich daher gleich vielleicht auch korrigieren. Das ist es mag ja noch Zeiten gegeben haben, in denen die Menschen nach Ahrensburg gegangen sind oder drumherum in der Hoffnung, dort billiger wohnen zu können als in Hamburg. Und das gelingt vielleicht auch in der Tendenz immer noch, aber so richtig günstig ist es halt auch nicht mehr, da zu wohnen. Es ist halt letztendlich auch aufgrund der Bahnverbindung, wie fühlt sich das eigentlich für Sie eigentlich so ein bisschen an, wie sich die Kollegin in Neustadt anfühlen muss, wo man denkt, wenn man an Ahrensburg reinkommt, so richtig merkt man es ja gar nicht. Also man fährt sowieso ein bisschen über die Dörfer, sage ich mal, da wird es wieder ein bisschen städtischer.
Aber es ist schön, dass Sie die Frage stellen, weil da sind wir, glaube ich, doch recht stolz als Stadt Ahrensburg, weil ich glaube, man sieht es wirklich auch. Und das ist, finde ich, immer ganz spannend, weil man viele Entwicklungen aus meiner Position heraus und man spricht viel mit den Leuten, man kommt viel mit, dann doch nochmal anders betrachtet. Und in Ahrensburg ist es stadtplanerisch schon seit Jahrzehnten immer so gewollt gewesen, dass es eben das Zusammenwachsen gerade nicht gibt. Also natürlich, und da machen wir kein Geheimnis draus, ohne Hamburg wären wir nicht die Stadt, die wir sind. Aber man, nach meinem Dafürhalten, merkt man das eben doch, dass Hamburg aufhört und dann kommt man nach Ahrensburg. Mhm. Das ist zum Glück nicht weit weg, in beide Richtungen nicht. Aber ich finde, das macht tatsächlich auch die Lebensqualität und den Charme der Stadt aus, dass es eine eigenständige Stadt ist.
Das
stimmt. Dass wir auch tatsächlich, das erzähle ich immer gerne, weil das viele Leute überrascht. Mich hat es am Anfang auch überrascht. Ich war so klassisch derjenige, in Hamburg arbeiten, da kann man sich nichts leisten. Man zieht nach Ahrensburg und pendelt jeden Tag nach Hamburg rein. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Einpendler als Auspendler. Ah, okay. Das heißt, Ahrensburg hat mehr Menschen, die zum Arbeiten in die Stadt kommen, als tagsüber rausfahren. Und das ist, glaube ich, schon in der Form recht untypisch und wie gesagt, macht auch einen großen Teil der Lebensqualität und auch des Selbstverständnisses als Stadt aus.
Ich glaube, muss ich mich da auch korrigieren, man merkt es deshalb nicht, weil je weiter man fährt ja dann so Richtung, ne, also wenn man aus der Innenstadt kommt, Winterhude, Alsterdorf, und dann fährt man immer weiter Und die Stadtteile Hamburgs davor sehen auch schon nicht mehr aus, ja, als würden sie zu Hamburg geführt. Deshalb ist dieser Übergang aber natürlich, und es ist interessant, dass sie das so betonen, weil ich glaube, mit den Norderstädtern spricht man, die auch stolz sind, aber man sagt, okay, wenn du eine 040-Nummer hast und so nah an Hamburg dran bist, ist es was anderes. Es gibt auch Bürgermeister, die sagen, ja, so Pinneberg, wenn Pinneberg jetzt zu Hamburg gehören würde, würden die sich auch nicht beschweren. Diese Frage müsste sich in Ahrensburg nie stellen, obwohl sie auch eine relativ große Distanz zu Kiel haben, ne? Also eigentlich ist, was ist Ahrensburg? So ein bisschen freischwebend und mit einem engen Kontakt zu Lübeck.
Ja, auch da ist der, ja, freischwebend, das trifft schon ganz gut. Okay. Aber wie gesagt, also es ist ja logisch, ohne Hamburg, also auch unsere Gewerbeentwicklung, man sieht, das sind Unternehmen, die finden in Hamburg keinen Platz mehr, die kommen raus nach Ahrensburg. Und insofern, aber wir haben dann Unternehmen, wo dann auch die Geschäftsführer gleich mit rausziehen und sagen, oh, ist schön hier, ne? Also ja, ist die engsten Beziehungen, muss man sagen, gibt's nach Hamburg. Es ist viel, also ich habe große Sympathien für Holstein-Kiel, aber wenn in der Stadt ein Spiel vom HSV oder von St. Pauli ist, dann sehen sie die Leute halt pilgern. Nach Kiel fährt da keiner und auch Lübeck ist dann gefühlt schon weit weg. Also die Nähe zu Hamburg ist sehr präsent. Aber ich glaube, dass viele Leute wirklich auch sich bewusst als Ahrensburger empfinden und auch als Schleswig-Holsteiner. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber klar, wir teilen uns ja auch eine Stadtgrenze mit Hamburg. Also sonst wäre es ja heute auch nicht hier.
Ja, weil die Nähe natürlich da ist. Was ich auch interessant finde, bin gespannt auf Ihre Einschätzung. Es gibt schon Kolleginnen und Kollegen, die sagen, naja, Hamburg guckt schon so ein bisschen hochnäsig auf uns runter. Also insbesondere die Kollegen aus dem Süden der Stadt haben das gesagt. So nach dem Motto, manchmal haben wir den Eindruck, die wissen gar nicht, wenn sie über uns reden, wovon sie reden. Mein Eindruck ist, das ist bei Ahrensburg nicht. Also die Hamburger, natürlich ist per se guckt Hamburg oder guckt der Hamburger gern mal auf alle runter. Aber es ist eher so auf Augenhöhe. Würden Sie diese Einschätzung auch so? Also Augenhöhe ist das auch falsche Wort. Aber Sie wissen, was ich meine. Es ist nicht so, ach oh Gott, hier, komm. Geht spielen. Das ist es bei Ahrensburg nicht.
Nein, wir haben jetzt ja nicht auch nicht die 1000 Berührungspunkte im Alltäglichen. Es gibt jetzt einen ganz großen und da werden wir vermutlich ja auch noch drüber sprechen, die S4. Ja. Und alleine dadurch hat man ja auch mal Kontakte nach Hamburg rein, auch zu Senatoren. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die Gespräche auf Augenhöhe stattfinden. Ansonsten müssen wir uns, Ahrensburg mit 35.000 Einwohnern ist ein Zehntel so groß wie ein Hamburger Bezirk. Also ich glaube, man so selbstbewusst wir sind, man darf sich dann auch nicht größer machen, als man ist, aber die Gespräche, wo es notwendig ist, wo wir wirklich auch über Vereinbarungen sprechen oder vielleicht auch mal unterschiedliche Interessenlagen haben, habe ich den Eindruck, dass das ein gutes Miteinander auf Augenhöhe ist.
Sie haben es angesprochen, die S4, da fragt man sich immer, wenn man eh schon so eine Bahnverbindung hat, auch wenn es nur mit einem Regionalexpress ist, wobei, ne, unter 20 Minuten, was macht dann eine S-Bahn für einen Unterschied? Weil viel schneller wird's nicht, oder?
Nee, schneller wird's nicht. Ich fand's ganz spannend im Einspieler, weil da wurde ja gesagt, Bahnverbindung seit 1921. Mhm. Wir haben eine Bahnverbindung seit den 1860er Jahren, weil das ja die Zugstrecke ist, also die Eisenbahnstrecke. Und 1921 war dann eben die U-Bahnstrecke. Für beides sind wir schon sehr dankbar und das ist richtig. Ahrensburg ist schon so gut angeschlossen. Das ist ein Riesenvorteil, ob man nun rein will in die Stadt oder raus aus der Stadt. Fährt die Bahn mal nicht, kann man die U-Bahn nehmen. Mhm. Fährt die U-Bahn mal nicht, kann man die Bahn nehmen. Aber im Pendelverkehr ist tatsächlich die Zuverlässigkeit des Regionalverkehrs, die ist ein Riesenthema.
Aber ist doch bei der U-Bahn auch, oder? Ich meine, wenn ich jetzt hier, nein? Okay. Nein.
Also, das ist ganz spannend. Die U-Bahn ist ja dadurch, dass sie nun in großen Teilen der Stadt tatsächlich auch unterirdisch fährt und nicht wie bei uns oberirdisch, ist sie ja weniger anfälliger für Witterungsereignisse und insgesamt deutlich zuverlässiger. Okay. Aber die S-Bahn, und das ist ja dieses große Thema, wir werden ja neue Gleise bekommen und das bedeutet Einschnitte natürlich in Landschaftsbereiche, die sehr sensibel sind und das bedeutet auch Auswirkungen innerhalb der Stadt. Aber dadurch, dass die S-Bahn auf eigenen Gleisen fahren wird, ist das Versprechen und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es so kommt, dass man da eine deutlich bessere Zuverlässigkeit hat und man hat in den Hauptverkehrszeiten eine deutlich bessere Taktung. Wir bekommen einen weiteren Halt der S-Bahn dann, also wir haben dann, wenn man jetzt großspürig wäre, würde man sagen, wir haben dann 5 Bahnhöfe. Das ist schon eine Verbesserung.
Die wann da sein wird?
Das müssen Sie die Bahn fragen.
Aber was wir so, wir haben es mit Ihrem Kollegen aus Elmshorn, wo, glaube ich, seit 50 Jahren darüber gesprochen wird, dass ein neuer Bahnhof kommt und er sagt, aber jetzt kommt er wirklich. Wie wird es, also Best Case?
Ja, ich kann da wirklich schwierig was zu sagen. Also Anfang der 2030er wird das wohl so sein. weil die Bahn, die also die DB Infrago, die an der Stelle für den Bau zuständig ist, da keine konkreten Aussagen momentan macht. Aber wir haben über all die Jahre, seit ich auch im Amt bin und seitdem das Projekt auch wieder aktiver angegangen wird, dann sehr regelmäßigen Austausch und einen sehr guten Austausch, weil das für die Stadt wirklich großen Einschnitt bedeutet, sowohl die Bauzeiten als eben auch später. Wir werden ja quer durch die Stadt Lärmschutzwände bekommen. Das ist einerseits gut und viele, die direkt an der Bahnstrecke wohnen wollen, genau das haben. Aber anfangs stand eben zur Rede, dass wir 6 Meter hohe Metallwände mitten in der Stadt haben. Und wer Ahrensburg kennt, weiß, die Bahn fährt schon sehr mitten durch die Stadt. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und da bin ich sehr froh, dass wir an der Stelle schon einiges erreichen konnten, dass wir dann zukünftig eben an wesentlichen Stellen transparente Lärmschutzwände bekommen. Und wir hatten tatsächlich letzte Woche mit der DB Infrago gemeinsam und Vertretern auch vom Land Schleswig-Holstein und der NASH eben Termine in Ahrensburg, wo wir dann auch nochmal die neuralgischen Punkte abgegangen sind und auch nochmal vor Ort vermitteln konnten, was bedeutet das denn, was macht das für einen Unterschied, ob ich gefühlt eine Berliner Mauer durch die Stadt ziehe oder dann eben auch schaffe, dass das Licht und Durchsichtigkeit und Durchlässigkeit und Perspektiven erhalten bleiben.
Schule eröffnet 2029, habe ich gelernt. Die Bahnverbindung kommt Anfang der 30er Jahre. Das klingt danach, dass Sie dann auch gerne noch Bürgermeister wären. Sie treten nächstes Jahr wieder an. Steht das schon für Sie schon fest?
Ich habe mich bisher noch nicht öffentlich dazu geäußert. Okay. Aber wir können es auch kurz machen.
Ja.
Das sind alles Projekte, deren Fertigstellung ich gerne mit begleiten würde. Und ich denke, es geht viel in die richtige Richtung. Und natürlich möchte ich das auch gerne weitermachen.
Wird die SPD Sie dann weiter unterstützen, obwohl man jetzt da auseinandergegangen ist? Kommt man da wieder zusammen? Weil man sieht, das ist ein guter Bürgermeister, der vertritt unsere Interessen. Der ist auch stark in so einer Situation. Meine Erfahrung ist immer, Leute zögern immer zurück, die Konfrontation zu suchen. Aber oft ist das etwas, was dann den Respekt erst bringt.
Mich würde das natürlich freuen. Und ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, mir wäre es am liebsten, wenn viele Parteien, die in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind oder in Ahrensburg aktiv sind, sagen, der hat viel angestoßen, viel bewegt und der soll das auch gerne mal weitermachen und zu Ende bringen. Insofern gilt das natürlich auch für die SPD, aber das müssten Sie die SPD fragen.
Ja, die ist heute nicht hier. Zum Schluss muss ich Sie etwas fragen, was ich alle anderen Bürgermeister und Bürgermeister auch gefragt habe. Eine Frage, die Sie beantworten müssen gar nichts, aber vielleicht machen Sie es. Die Frage ist, wenn Sie mit einem der Kollegen aus Hamburg oder aus dem Umland für einen Tag tauschen müssten oder für eine Woche, um mal zu sehen, was ist das eigentlich für eine Stadt, was passiert in der Gemeinde eigentlich, welche Stadt wäre das? Sie können auch mit Peter Tschentscher tauschen, wenn Sie möchten, und mit jedem anderen drumherum.
Also mich würde das in Hamburg schon interessieren, aber es ist natürlich so komplett anders gelagert eigentlich. Ich glaube, ich würde dann gerne mal in den Süden Hamburgs gehen, weil wir mit den Schleswig-Holsteiner Bürgermeistern und Bürgermeistern auch einen guten, sehr kollegialen Austausch pflegen, in Kreis Stormann erst recht, aber dann würde ich vielleicht mal nach Stade gehen wollen.
Ja, gleich nach Stade, okay, weil das ist ja...
Ist das schon zu weit weg?
Nee, das ist gut, aber ich wollte sagen, Stade haben wir gar nicht, wir haben Stade gar nicht dabei. Aber es ist nicht schlimm, wir haben ja Lüneburg dabei, das ist ja dann so um die Ecke. Lieber Bürger, vielen Dank, das war hochinteressant, dass Sie heute hier waren.
Danke.
Ich kann Ihnen. Sie nochmal fragen, nächstes Jahr ist ja auch Landtagswahl. Da hätten Sie normalerweise Wahlkampf für die SPD gemacht oder hätten Sie sich dann auch, weil Sie Bürgermeister sind, rausgehalten aus Landtagswahlgeschichten?
Ich habe das, seit ich Bürgermeister bin, so gehalten, dass ich mich nicht aktiv an Wahlkämpfen beteiligt habe. Da gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die sehen das anders, aber für mich war das schon auch Teil meines Selbstverständnisses, dass ich dann, weil die Leute es ja doch auch nicht auseinanderhalten, nicht aktiv in einem Wahlkampf mich beteilige. Aber sicher hätte ich auch bei der anstehenden Landtagswahl klare Präferenzen.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.